den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Anfang des 19. Jahrhunderts wimmelte es in den armen Vierteln von Paris von sogenannten Apachen. So wurden bezeichnet und bezeichneten sich so auch selbst kleinkriminelle Zuhälter und Schläger in den armen Vierteln der französischen Hauptstadt. Worin genau der Zusammenhang mit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas bestand, lässt sich wohl nicht klären. Der Petit Robert verzeichnet für Französisch Apache ab 1902 die Bedeutung Gauner, der zu allen Missetaten bereit ist. Diese Begrifflichkeit, heute beinahe vergessen, war in den 20er Jahren so sehr verbreitet, dass sie dem Hamburger Publikum nicht erläutert zu werden brauchte. Über Pariser Nachtgestalten berichtet der Hamburger Anzeiger vom 7. März 1925 und taucht tief in den Bauch von Paris ein, in dem es von diesen Apachen wimmelt, in ein Milieu, in dem die Frauenfeindlichkeit samt brutalster Übergriffe wohl zum Alltag gehörte und auch in diesem Bericht nur schwer erträglich ist. Es liest Rosa Loy.
Pariser Nachtgestalten. Ein Bummel rings um die Hallen. Paris im Februar. Die Legende erzählt, dass es auf der Butte und am Montparnasse Lokale geben soll, wo die noch unberühmten Künstler und die noch immer berühmten Apachen friedlich beieinander sitzen. Es ist nicht wahr. Die Verbrecherwelt von Paris ist noch keine ehrliche literarische Angelegenheit geworden und man findet in diesen Lokalen noch immer leichter 1000 falsche Künstler als einen wahren Apachen. Der Irrtum kommt daher, dass der Fremde einen Mann mit Bubikopf für einen Künstler und einen mit buntem Halstuch für einen Apachen hält. Problematisch wird die Sache dann, wenn einer beides trägt. Die Coins, in denen wirklich die Lichtscheuen und die Apachen verkehren, sind im Innern der Stadt selten geworden. Um Mitternacht kommen von allen Enden der Stadt Wagen, vollgepackt mit allem, was der Magen zu seiner Ernährung bedarf. Langsam wird das Viertel lebendig. Alte Weiber säubern den Boden, die breiten Gänge der Hallen. Dann werden die Waren ausgeladen. Auf einmal sind die breiten Gänge schmale, enge Gässchen geworden, zu deren Seiten sich meterhohe Berge von Gemüse, Früchten, Salaten und so weiter auftürmen. Geschrei und Arbeit hüllt das Viertel. Und jetzt beginnt bei den Hallen jenes Leben, das viel interessanter ist als alle dort verkauften Kohlköpfe, viel lockender und farbiger als alle Boîtes de Nuit des übrigen Paris. Alle Typen der Großstadt haben hier ihr Rendezvous. Bei den Fleischständen, die Zelebritäten des Quartiers, die Starken der Hallen. Jeder Zoll ein Breitbart. In schmutzigen, blutigen Kitteln wuchten sie ungeheure Massen auf ihre Schultern, den Zigarettenstummel zwischen den Zähnen, einander unverfälschteste Argotworte zurufend. Bei feierlichen Anlässen paradieren sie in ihrer Tracht, breite Hüte, dunkle Samtröcke in Umzügen. Keiner merkt da, dass diese fleißigen Arbeiter Mitwisser der furchtbaren Geheimnisse des nächtlichen Paris sind. Keiner ahnt, wie viel Elend sich hinter diesem Aufwand von Arbeit verbirgt. Eine der Auskehrfrauen war einmal eine Dame der hohen Aristokratie. Aber das erfuhr man erst, als man die Greisin verhungert zwischen den Bergen von Nahrung fand. Wie viele der russischen Emigranten haben hier versucht, ein neues Leben zu beginnen, um endlich, halb verhungert, an allen Möglichkeiten verzweifelnd, die Arbeit sein zu lassen und die paar Stufen zur unterirdischen Hallenstadt hinabzusteigen. Vor kurzem ging ein gut angezogener Fremder gegen 3 Uhr nachts um die Hallen herum in sie hinein. Morgens fand man ihn mit einem Messerstich zwischen den Rippen, beraubt, begraben unter den Gemüsebergen. Diese Sensation blieb unaufgeklärt. Wie viele bei den Hallen schon um Geld oder Leben gebracht wurden, weiß man nicht. Um die Hallen herum liegen berühmte Nachtlokale. Père Tronqui, Le Chien qui fume, Doucy, im Ganzen vielleicht 2 Dutzend. Ein kleines, ebenerdiges Lokal, in dem an der Bar stehend Hallenleute und Taxichauffeure ihren Kaffee oder Schnaps trinken. Ab und zu ein verwegenes Gesicht darunter, dem man das andere Metier sofort ansieht. Im Hintergrund eine Treppe an 1B. Elegante Räume mit Surrmusik. Hier verbringen die reichen ausländischen Bummler bei Champagner und Blues den Rest der Nacht. Animiermädchen treiben sich herum, schmeicheln, setzen sich dem Herrn im Frack auf den Schoß, um dann rasch einmal die Treppen hinunterzuspringen und unten dem Geliebten in buntem Halstuch schnell etwas zuzuflüstern oder zuzuschlecken. In diesen Lokalen um die Hallen herum saßen vor Jahren Strindberg, Wedekind. Der Kellner reißt die Augen vor Bewunderung und Staunen auf, wenn einer zwei Nächte hintereinander hier versitzt. Es ist fast wie eine Ordensverleihung, wenn er ehrfürchtig fragt: Monsieur Labombe, pas encore fini? Die Mädchen, die mit einem eleganten Kavalier vom Montmartre kommen, lassen den Herrn vorangehen, damit ihre Freunde hier sie nicht allzu auffällig begrüßen. Mitten unter den Arbeitern und Lebensmittelverkäufern schleichen Leute herum, Mittel gegen das Leben verkaufend, Kokain und andere Drogen flüsternd anbietend. In gewissen dunklen Winkeln verhandeln Taschendiebe unterster Sorte mit ihren Geschäftsfreunden, um die Beute der Nacht möglichst teuer zu verkaufen. Die Verbrecher, die im Nebenberuf gewöhnlich auch Zuhälter sind, kommen hierher, um sich ein wenig auszuruhen, bevor sie sich vor dem Tag in ihre Schlupfwinkel in der Gegend der Rue Rébéval und ins Marais verkriechen müssen. Oder sie warten auf ihre Freundinnen, um Geld zu bekommen oder von einer Arbeitsgelegenheit zu hören. In allen den kleinen und großen Cafés des Hallenviertels sitzen mitten unter den von Arbeit müden die vom Laster und Verbrechen gezeichneten Elendsfiguren der Großstadt. Kaum unterscheidbar. Nur bei einer plötzlichen Razzia kann man aus den erschreckten Gesichtern die Zugehörigkeit lesen. So geht es ober der Erde zu. Wer will und Mut hat, kann aus dieser Vorhölle sich ins wirkliche Fegefeuer begeben. Er braucht nur in einer Nebenstraße der Rue Antoine-Marcel ein paar Stufen hinabzusteigen, in die Bagout, ins Savo der Hallen, Stätten des grausamsten Lasters und Verbrechens, fantastische Ausgeburten der Millionenstadt. In Löchern mit feuchten Wänden, erfüllt von Stickluft und Rauch, auf die primitivste Art erhellt, ist hier das Rendezvous wirklicher Apachen. Hier in den Spelunken unter der Erde sitzen sie um wackelige Tische und verspielen das unter Gefahren erworbene Geld. Speckige, kaum kenntliche Karten in der einen Hand, die andere um den Messergriff oder den Totschläger in der Tasche geballt. Mädchenhändler, gekleidet mit der Eleganz des Provinzkommiss am Sonntag, entrieren hier neue Geschäfte. Verbrechen werden hier auf Bestellung geliefert, Messerstechereien kommen fast täglich vor. Zwischen den Tischen tanzen einige Paare eng verschlungen, manche der Mädchen kaum bekleidet. Dort reißt sich eine Betrunken die Fetzen vom Leib, da werden sie einer von einem Betrunkenen heruntergerissen. Zwei eifersüchtige Kunden streiten miteinander, schon bereit, aufeinander loszugehen. Da macht der eine glaubhaft, dass das Mädel an allem schuld sei. Sein Gegner holt es nun mit brutalem Griff vom Tanz weg, drückt das junge Ding in eine Ecke und schlägt auf die um Mitleid bettelnde und schreiende erbarmungslos mit harten Fäusten ein. Keiner der anderen kümmert sich darum. Höchstens, dass einer von dem lauten Schreien sich gestört fühlt. Er steht auf, geht zu den beiden hin und hält dem Mädel den Mund zu. Die tiefsten Tragödien spielen sich ab, wenn einer der Burschen sein Mädel zurückgeholt hat, das sich von ihm freimachen und femme de luxe am Montmartre werden wollte. Alle misstrauen ihr. Jeder belauert sie. Und wehe, wenn sie Grund zu neuem Verdacht gibt. Homosexuelle Paare von Frauen und Männern sprechen von ihren Erfolgen in ihrer Art zu lieben. Jüngere, Unerfahrene holen sich bei den Älteren Rat für eine Erpressung, Chantage. Es ist ein Beruf für sich. Faire chanter, diese zwei kleinen Worte, die so harmlos klingen, singen lassen, haben über angesehene Familien schon so großes Elend gebracht. Die Polizeiberichte wissen nur einen kleinen Bruchteil davon zu erzählen. Unter diesen Leuten hier ist es bekannt, dass Frauen aus besseren, vielleicht der besten Gesellschaft, moderne Messalinen, hierher kommen, um ihren Instinkten zu leben. Sie sind hier ganz sicher. Man hat mehr Freundlichkeit, Verständnis und Anerkennung für sie übrig als Habgier. Und die arrivierten Apachen rühmen sich gern ihrer Abenteuer mit diesen Frauen. Auch in diesem Milieu, wo jeder auf die Solidarität angewiesen ist, gibt es Männer, Halbverbrecher, die sich ihre Sicherheit bei Tag damit erkaufen, dass sie bei Nacht Spitzeldienste tun und ihre Genossen in die Hände der Polizei spielen. Hier kann man falsche Papiere, falsche Pässe kaufen. Hier erfährt man, wo ein sicheres Versteck billig zu haben ist. So gegen 6 Uhr morgens, wenn oben in den Hallen der letzte Bund Spinat verkauft ist und die Enge der Hallen wieder breit und leer sind, wird es auch unten leer. Die oben müssen bei Tag schlafen, um von der Arbeit auszuruhen, die unten, weil sie den Tag zu fürchten haben. Bei Tag merkt dann kein Mensch etwas von den Dingen, die in der Nacht der Bauch von Paris birgt.
Wir danken allen treuen und tapferen HörerInnen von Auf den Tag genau. Bleibt uns weiterhin gewogen und empfehlt uns weiter. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.